wollte euch mal fragen, nachdem wir ja heute jetzt so ein bisschen einen anderen Eingang mal hatten, hat es das mit jemandem gemacht, mal in einem anderen Bewusstsein hier diesen heiligen Raum zu betreten? Habt ihr das irgendwie so empfunden oder kam euch das irgendwie nur ungewohnt und albern und irgendwie komisch vor?
Welche
Also ich muss gestehen, hier fand ich es schön, mir das so bewusst zu machen. Ich meine, gelegentlich war ich ja auch schon mal in katholischen Gottesdiensten oder so, da kam es mir ehrlicherweise immer eher so ein bisschen verkrampft und irgendwie komisch vor oder so. Oder ich bin halt reingelatscht und habe es vergessen, weil es natürlich auch nicht meine Gewohnheit ist und habe es dann bei den anderen Leuten wieder gesehen und habe mir gedacht so, ups, ja, genau. Das war jetzt so der kleine Fauxpas hier wahrscheinlich. Genau, aber ich meine, wir haben ja ganz oft so dieses Bewusstsein und wir haben ja ganz stark so die Betonung drauf, dass Gott unser lieber Papa ist und Jesus unser guter Freund und es ist gut so und es ist auch schön so. Trotzdem haben wir ja gerade die Predigtserie, die Namen Gottes aus der Bibel mal kennenzulernen. Und der Tim hat ja das letzte Mal über den Namen Jahwe gepredigt, ja. Und heute geht es um einen anderen Namen, der in der Bibel oft vorkommt oder den die Juden tatsächlich auch verwenden, der heißt Adonai. Und der Name bedeutet übersetzt, mein Herr, mein Herrscher, mein Meister, mein Gebieter, aber auch Eigentümer oder der Richter. Das kommt vom hebräischen Wort Adon. Adon ist eben einfach auch im weltlichen Sinne jemand, der eine Autorität hat, der über mir steht, der Herr ist, der Meister, der ansagt, der die Autorität hat, aber eben zum Beispiel auch vor Gericht. Jemand, ein Richter hat ja auch Autorität, über mich zu entscheiden. Ja. Aber eben auch der Eigentümer. Damals war ja zum Beispiel auch Sklaverei noch üblich. Ne? Also, dass Menschen jemandes Leibeigener waren. Also der Herr, der Eigentümer. Und das war also, und dieses diese Nachsilbe Ei bedeutet eben mein. Also Adonai bedeutet mein Herr, mein Herrscher. Und ich habe, das kommt zum Beispiel vor in dem einem ganz wichtigen Bibelvers für das Volk Israel. Das Volk Israel, die Juden sehen als Glaubensbekenntnis, als ihr Bekenntnis einen Vers aus 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Das ist das Bekenntnis des Volkes Israel und das steht ganz oft in der Synagoge. In der Synagoge gibt es ja nicht so richtig einen Altar. Es gibt so einen Schrein, so einen Schrank oder eine Nische, wo die Tora-Rollen aufbewahrt werden. Also die fünf Bücher Moses sind ja die jüdische Tora, die wichtigsten Schriften. Und das sind so große Rollen und die werden dort aufbewahrt und da hängt meistens so ein schöner Vorhang davor. Und dann gibt es eben noch so ein Lesepult, was meistens in der Mitte steht. Und dieser Bibelvers, der steht da drauf und in diesem Vers kommt das Wort auch schon vor. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Da kommt dieses Wort Adonai schon mal vor. Genau. Und es kommt, tatsächlich wird es in der Bibel für Gott verwendet, für Gott als unseren Herrn, aber auch im weltlichen Bereich. Kannst du mal Genau, ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, wo das zum Beispiel vorkommt, dieses Wort. Zum Beispiel in der Josefsgeschichte wird dieses Wort Adonai auch als für den Bezeichnungen für den Pharao als der Herr von Ägypten verwendet. Oder im Samuel, als der Samuel geboren wird oder bevor Samuel geboren wird, Seine Mutter, die Hanna, konnte ja eigentlich keine Kinder bekommen und sie betet, dass sie sich so sehr wünscht, dass sie einen Sohn bekommt und sie kniet da vor Gott und betet inständig und der Priester Eli kommt rein und er meint, sie wäre betrunken und er schimpft so ein bisschen mit ihr, was lallst du da vor dich hin, Frau, bist du etwa betrunken? Und sie sagt dann zu dem Priester Eli, nein, mein Herr, ich bin nur eine verzweifelte Frau, die vor Gott ihr Herz ausschüttet, die vor dem Herrn ihr Herz ausschüttet. Und die Hanna sagt da sowohl zu dem Priester Eli dieses Wort, nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, ich schütte vor dem Herrn, also vor Gott, mein Herz aus. Und für beide wird da dieses Wort verwendet. Oder in der Josua-Geschichte kommt es auch vor, als Josua kurz davor ist, das Land zu erobern, begegnet ihm einer mit einem Schwert, der auf einmal dasteht. Und Josua fragt ihn, bist du für uns oder bist du gegen uns? Bist du auf unserer Seite oder bist du auf der Seite unserer Feinde? Und der sagt zu ihm, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Und dieser Engel, also ich bin der Fürst oder der Herr über das Heer des Herrn, der Heerscharen hier, auch da kommt für beide Worte kommt dieses Wort Adonai vor. Also sowohl für den Engel, er ist der Herr über das Heer des Herrn, also Gottes. Oder bei Jesaja kommt es auch vor, als Jesaja berufen wird mit der glühenden Kohle und Gott sagt, ich möchte meine Worte in deinen Mund legen. Und der Jesaja bekommt es auch mit der Angst zu tun und sagt, oh wei, ich muss sterben, denn ich bin dem Herrn begegnet. Auch da sagt er dieses Wort Adonai, der Herr, mein oberster Herr. Aber es wird zum Beispiel auch für das Verhältnis zwischen Besitzer und Sklaven, also für das Verhältnis zwischen Herrn und Sklaven verwendet. Also das Wort kann beides heißen, der Herr, ein Bestimmer, eine Autorität im weltlichen Sinne und es wird auch für Gott verwendet. Komische Frage, warum? Warum verwendet man für Gott nicht einfach irgendwie den Namen Gottes? Warum sagt man nicht einfach Gott und eine weltliche Autorität ist von mir aus der Herr oder eine Autorität? Irgendwie komisch, oder? Das Ganze hat einen Grund, nämlich der eigentliche Name Gottes, Jahwe, der ist so heilig, dass nachdem die Israeliten Gott quasi missachtet haben und die Könige nicht auf ihn gehört haben und Gott es zugelassen hat, dass das Volk Israel in die Verbannung, in das babylonische Exil geführt wurde, dass Gott tatsächlich zugelassen hat, dass sein Volk weggeführt wird und dass die Feinde die Israeliten besiegen, seitdem hatten sie Gott vergessen. Ab diesem Zeitpunkt hatten sie gleich so viel Respekt vor Gott oder sogar Gottesfurcht, dass die Israeliten seit dem babylonischen Exil nicht mehr es wagen, den heiligen Namen Gottes auszusprechen. Und deswegen, wenn in der Synagoge vorgelesen wird, es gibt Bibelstellen, da wird, so wie bei denen hier zum Beispiel, dieses Wort Adonai, der Herr, für Gott verwendet. Aber an den Stellen in der Bibel, wo tatsächlich Gottes Name steht, sagen Juden immer Adonai, der Herr, quasi als Ersatz, weil der Name Gottes, Jahwe, so heilig ist, dass sie seit dem babylonischen Exil nicht mehr wagen, den Namen Gottes auszusprechen. So heilig ist Gott für sie. Genau. Und ich habe euch ja am Anfang so ein bisschen mit reingenommen. Ich meine, das ist jetzt ein Aspekt, den wir so als Freikirchler eher nicht so haben. Aber in anderen Denominationen oder auch in anderen Religionen ist der Name Gottes durchaus heilig und es wird auch ausgedrückt. Zum Beispiel auf der linken Seite seht ihr zwei Bilder aus dem Jüdischen. Das obere sind Juden, die an der Klagemauer beten. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Oft, wenn im Jüdischen aus der Tora vorgelesen wird, wird jedes Mal, wenn eben nicht der Name Gottes, der wird ja nicht ausgesprochen, sondern mit diesem Wort Adonai, der Herr, ersetzt. Und jedes Mal, wenn der Herr kommt, wird sich verbeugt. Man verbeugt sich vor dem Herrn. Ja, und aus Vorsicht, damit man es nur ja nicht irgendwie aus Unachtsamkeit vielleicht mal überliest oder sich mal es irgendwie vergisst, sieht man das oft, wenn Juden aus der Tora vorlesen oder auch an der Klagemauer beten, dass die ununterbrochen sich so verbeugen, weil der Name Gottes, weil man sich vor Gott verbeugt, weil er heilig ist. Oder wenn aus der Tora vorgelesen wird, das seht ihr links unten, auch das Wort Gottes heil ist heilig und es wird nicht berührt. Deswegen wird, wenn in der Synagoge im Judentum aus der Tora vorgelesen wird, haben die so einen kleinen Zeigestab, womit man die Zeilen entlang fährt. Denn das Wort Gottes wird nicht berührt, so heilig ist es. Auf der rechten Seite seht ihr Bilder so aus dem christlichen Gebrauch. Ist, denke ich, die katholische Kirche oder vielleicht auch die orthodoxe Kirche hat es deutlich mehr. Martin Luther hat es ziemlich abgeschafft, hat da ziemlich Tabula Rasa gemacht. Deswegen ist es in der evangelischen Kirche und in der Freikirche schon mal gleich eher sehr, sehr wenig bis gar nicht vorhanden. Aber zum Beispiel dieses Bekreuzigen, dieses Weihwasser, was wir ja am Anfang gesagt haben, sich bewusst zu machen, nur weil ich getauft bin, es ist sowieso eine Reinigung, sich das bewusst zu machen, nur dadurch kann ich überhaupt diesen heiligen Raum betreten und Gott nahe kommen. Oder rechts unten seht ihr das, so ein katholischer Priester, wenn in der katholischen Kirche die Bibel vorgelesen wird, der Priester verbeugt sich auch oder küsst die Bibel. Also es sind Gesten, die einfach Ehrerbietung bezeugen vor Gott, unserem Herrn. Und auch bei anderen Religionen, zum Beispiel im Islam oder so, die Vorstellung, zu Gott jetzt irgendwie Vater oder Papa zu sagen oder Jesus jetzt irgendwie als Freund oder gar als irgendwie unseren Kumpel oder Bruder zu sehen, das ist woanders völlig undenkbar. Und in diese Seite, dass Gott unser Herr ist, dass er heilig ist, ja, das ist heute so ein bisschen unser Thema. Und ich glaube, wir in der Freikirche, wir fallen vermutlich eher auf der Seite vom Pferd, dass, ach ja, Gott ist unser Daddy und Jesus ist unser Kumpel und yeah, alles schön und ich bin hier gleichberechtigt, ich komme rein, fläts mich bei meinem Freund Jesus aufs Sofa und ich quatsch mit ihm. Das ist schön, das ist super, also versteht es nicht falsch, das will ich überhaupt nicht damit sagen. Aber es ist die eine Seite, dass Gott auch heilig ist, hat man in anderen, so in der traditionellen Kirche, auch im Judentum oder auch im Islam natürlich viel mehr. Dieses Bewusstsein. Und ich glaube, dass man nicht auf der einen Seite komplett vom Pferd fällt, schadet es vielleicht nicht, so auch mal die andere Seite ein bisschen zu betrachten. Ja, wenn Gott unser Herr ist, das bedeutet, er hat Autorität, er hat die Macht. Wissen wir alle. Ich meine, Gott ist der Herrscher des Universums, er ist der Schöpfer des Universums, er ist der König. Von ihm habe ich überhaupt mein Leben und ich bin völlig von ihm abhängig. Wenn Gott der Herr ist, dann bin ich der Untergebene. Und ein Diener, ein Untergebener, kann eigentlich nicht zu seinem Herrn herkommen und jetzt meinen, er kann jetzt hier irgendwas fordern. Oder er möchte jetzt was oder er hat gar einen Anspruch darauf, dass der Herr jetzt dieses oder jenes für ihn tun müsste. Es ist eigentlich genau umgekehrt. Der Diener hat etwas für seinen Herrn zu tun und hat ihm zu dienen. Und er kann eigentlich nur das empfangen, was sein Herr ihm zuteilt, was sein Herr ihm gibt. Und wenn sie ein gutes Verhältnis haben, kann er es vielleicht sogar wagen, seinen Herrn auch mal um was zu bitten. aber er hat jetzt nicht irgendwie den Anspruch drauf, dass der Herr das tun müsste. Und ich glaube, wenn wir uns das mal angucken, wir haben, glaube ich, schon manchmal so den Anspruch an Gott. Ich verlange jetzt, dass Gott all meine Gebete hört und er soll mir bitteschön jetzt und sofort eine Antwort drauf geben und er soll bitte das und dieses und jenes und dieses für mich tun. Und wenn nicht, dann, keine Ahnung, bin ich sauer auf Gott oder ich frage ihn, hey, warum machst du das nicht für mich, wenn ich dich drum bitte? Ist schon, also zumindest wenn man das in anderen Religionen machen würde oder so, ist schon sehr gewagt, dem König des Universums so gegenüberzutreten. Also einfach mal, um sich bewusst zu machen, was ist denn eigentlich mein Platz? Ich bin das Geschöpf und nicht der Schöpfer. Aber damit wir jetzt nicht hier so völlig wiederum auf der anderen Seite vom Pferd fallen, so ich bin der kleine Diener, der vor Gott knien muss und der gar nichts zu sagen hat und der auch nichts von seinem Herrn erwarten darf. Schauen wir mal an, was ist denn Gott für ein Herr? Und dann wird es interessant, finde ich. Gott ist ja jetzt kein Tyrann, er ist ja jetzt nicht ein Herrscher wie, sagen wir mal, der Pharao von Ägypten, der andere versklavt. Und der selber nur den ganzen Gewinn haben möchte und andere für seine Zwecke einspannt und selber nur alle Macht haben will. Gott ist ja der Schöpfer unseres Lebens und er hat ja einen guten Plan. Und er hat die ganze Welt, das ganze Universum so gemacht, dass wir versorgt sind, allein schon im Garten. Im Garten Eden, Adam und Eva, sie hatten alles, was sie brauchen. Und auch uns möchte Gott alles geben, was wir brauchen. Er ist ja ein Gott, der gerne gibt. Und sogar als Adam und Eva das Vertrauen Gottes missbraucht haben. Er hat ja den Menschen, Gott hat ja, ist ja ein Herrscher, der den Menschen so sehr vertraut, dass er ihnen sogar einen freien Willen gibt. Dass er ihnen alles gibt, was sie brauchen. Und dass er mit uns eine Beziehung auf Augenhöhe haben möchte. Deswegen hat uns Gott ja als Menschen mit einem freien Willen gemacht. Er hat uns ja so gemacht, dass wir die Freiheit haben, uns für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Er möchte ja keine Marionetten haben, sondern er möchte ja ein Gegenüber haben. Und das ist ja irgendwie das, also finde ich, das wahnsinnig Tolle dran. Und wenn ich weiß, dass das mein Herr ist, dann fällt es mir zumindest auch gar nicht schwer, mich da unterzuordnen und meine Position als Geschöpf, als Diener, wenn man so will, anzunehmen und zu sagen, Gott, du bist mein Herr. Weil ich weiß, er hat jetzt keinen bösen Plan, er will mich ja nicht unterdrücken und knechten, er will mich ja nicht als Knecht haben, sondern er möchte mich als sein Kind haben, als sein Gegenüber. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie zum Beispiel in so einem Königshaus. Ich glaube, mit dem britischen Königshaus funktioniert das irgendwie nicht so gut, wenn man sich die Familie so anguckt, wage ich jetzt mal zu behaupten, dass die Könige das vielleicht nicht oder Königin, wie auch immer, das vielleicht nicht ganz so gut hinkriegen, gleichzeitig König oder und gleichzeitig ein gutes Elternteil, ein guter Vater zu sein. Aber wenn man mal so nach Skandinavien guckt oder so, da gibt es ja auch Könige, wo man sagt, ja, sie sind die Könige. Aber man sieht auch, dass sie liebevoll mit ihren Kindern umgehen, wenn man sich die so anguckt und wo einfach diese Werte eine wichtige Rolle spielen. Und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass so ein kleines Königsenkelkind oder die Kinder, als sie noch klein waren, wenn die da zu Papa, dem König, reinrennen, dass die dann erstmal eine Verbeugung und einen Hofknicks machen. Die rennen schon dann auch zu ihrem Papa auf dem Schoß. Und es ist völlig klar, dass der Papa König ist, aber auch der Papa ist. Und ich denke, so ist Gott auf jeden Fall auch. Und wenn du mal noch mal weiter magst, genau, kannst du das erste Mal machen? Ja, kannst du, das habe ich glaube ich schon gesagt. Kannst du doch mal eins weiter machen? Genau, also Gott ist der Herr, er ist der König und er ist frei. Er kann machen, was er will. Und ich bin das Geschöpf. Ich bin tatsächlich auch frei zu machen, was ich will, aber nur, weil Gott mir diese Freiheit gegeben hat. Und ich kann die gebrauchen, um mich diesem Herrn unterzuordnen oder um das nicht zu tun. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Was passiert, wenn ich mich dem Herrn unterordne, von dem ich weiß, dass er gleichzeitig mein liebender Vater ist? Dass er derjenige ist, der mich gemacht hat. Dass er derjenige ist, der mir Freiheit gegeben hat. Dass er derjenige ist, der mir meine Freiheit sogar so teuer erkauft hat, dass Jesus für mich gestorben ist. Dem es so viel wert war, dass er mir diesen Weg zu sich wieder frei gemacht hat. Wenn ich diesen Herrn als meinen, wenn ich da sage, Adonai, mein Herr, dann bedeutet es gleichzeitig, okay, ich mache mich abhängig von Gott, ich begebe mich unter seine Herrschaft, aber hey, das ist eine gute Herrschaft. Und gleichzeitig ist das das Einzige, was mich frei macht von der Herrschaft anderer Menschen. Wenn ich mich Gott unterordne, dann muss ich mich keinem anderen Menschen unterordnen, der vermutlich kein so guter Herrscher sein wird, wie Gott es ist. Nur dann bin ich wirklich frei. Das hat Luther mal so schön formuliert. Luther hat formuliert, dann bin ich niemandens Knecht und unter Gott, doch jedes Menschen Diener. Also wenn ich Gottes Diener bin, dann bin ich gleichzeitig keines Menschen Knecht. Und das gibt wieder eine wahnsinnige Freiheit. Und im Umkehrschluss, wenn ich meine, ich will mich Gott nicht unterordnen, weil ich meine eigene Freiheit lieber dazu benutzen möchte, um einfach das zu tun, was ich will, dann mache ich ja mich zum Maßstab. Dann beanspruche ich, dass ich den besten Plan für mein Leben habe. Und ja, ich weiß ja, wie das ganze Universum funktioniert und ich weiß ja, wie das in meinem Leben funktioniert. Na klar, ich habe ja auch die gleiche Weitsicht wie Gott und die gleiche Weisheit. Ja? Also nein, habe ich natürlich nicht und dann werde ich vermutlich ziemlich saftig auf die Nase fallen in meinem Leben. Ja? Die Erfahrung muss ich dann eben machen. Und so ist es. Und dann wird es mir wichtig sein, was denken denn alle anderen von mir, weil ich alleine kann ja nichts tun. Dann brauche ich ja andere Menschen, die vielleicht mehr Macht und mehr Geld haben als ich. Und mit denen muss ich mich dann gut stellen, damit sie mir helfen, damit ich auch irgendwie Karriere machen kann. Dann mache ich mich davon abhängig. Und das sind Abhängigkeiten, die vermutlich nicht gut enden werden, ne? Und die darin enden werden, dass man sich gegenseitig ausnutzt, dass ich dann zum Opfer werde. Also wenn ich mich von Gott abhängig mache und sage, okay Gott, du bist mein Herr, dann ist das paradoxerweise das Einzige, was mir wirkliche Freiheit gibt, weil dann, nur dann bin ich von keinen anderen Menschen mehr abhängig und ich bin nicht von den Umständen abhängig, weil ich weiß, Gott hat die Umstände in der Hand. Er ist der Herrscher des ganzen Universums. Er hat auch meine Umstände in der Hand. Und er wird mich da auch durchbringen. Und er ist mein liebender Vater. Und er hat einen guten Plan für mich. Und wenn ich mir das so überlege, dann bringt mich das wieder zurück. Zum einen, dass ich erst dann tatsächlich, glaube ich, mal wirklich wieder begreife, wie groß dieses Privileg ist, dass ich zu diesem Herrn tatsächlich Papa sagen darf. Dass ich tatsächlich in diesem Thronsaal Gottes, in seine Heiligkeit, dass ich da zu Gott tatsächlich so reinspazieren kann wie zu einem Freund und sagen, hallo Papi, und mich hier aufs Sofa flitzen. Aber nur wenn ich das Bewusstsein habe, also zumindest ging es mir so, als ich das vorbereitet habe, kam es mir irgendwie wieder ganz neu. Erst dann realisiere ich so richtig, wie groß dieses Privileg ist. Wer läuft schon in den Thronsaal eines Königs und fläzt sich da aufs Sofa und sagt, hey Daddy, wie läuft's denn so? Und übrigens hätte ich da noch eine Bitte, könntest du nicht? Wer kann das bitte machen? Ja, also was für ein Privileg ist das? Und dann bringt mich das wieder zurück dazu, dem König wirklich die Ehre zu geben und ihm zu danken und ihm wirklich mein Leben hinzugeben, wie es hier heißt bei Mose: Der Herr ist mein Gott, der Herr allein. Du sollst ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Das kann ich, glaube ich, nur, wenn ich realisiere, wie groß dieses Privileg wirklich ist.